Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Bussard Chiam, und wir haben über Hexen gesprochen. Auf 500 Seiten gibt es jetzt ein Buch namens Witchcraft über die Kunst- und Kulturgeschichte von Hexen. Mit herausgebracht hat Pam Grossman, die sich auch selbst als Hexe bezeichnet. Veröffentlicht von der Library of Esoterica, der Bibliothek der Esoterik des Taschenverlags. Und ich sprach mit Katharina Rhein, Medienwissenschaftlerin an der Uni Potsdam. Das Buch bezeichnet ja die Chronik einer kathartischen Entwicklung nach, die von den ersten Zeugnissen zur Verehrung antiker Göttinnen bis zu diversen Hexen-Communities von heute reicht. Welchen Eindruck hat Witchcraft auf Sie gemacht und sind Sie jetzt auch eine Hexe geworden?
Nein, ich bin keine Hexe geworden. Also ich muss sagen, ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle bei diesem Buch. Einerseits ist es natürlich sehr schön, so viele künstlerische Werke da beisammen zu haben zum Thema Hexerei. Und das ist ja auch, wie Sie sagen, tatsächlich von der Antike eigentlich bis gestern sozusagen. Wir haben da auch Werke von 2021 dabei mit Schwerpunkt auf der Moderne. Also ab 1900 ist das meiste. Das ist natürlich ein toller Schatz, auch diese Reproduktionen zu haben. Ein Problem, was ich mit den Texten hatte, ist allerdings, dass es, ich habe das Gefühl, sehr programmatisch ist, nicht wahr? Also es ist ja auch okay, das Buch fokussiert sehr auf dieses Narrativ, dass die Hexe sich gewandelt hat zu einem Symbol für Frauenpower und Selbstbestimmung und so weiter. Ich habe allerdings das Gefühl, dabei wird ein bisschen zu sehr ausgeblendet, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Und dafür, dass das Buch eben, ich glaube, der deutsche Titel soll ja dann im Frühjahr auf Deutsch erscheinen, unter dem Titel Zeit der Hexen, die Geschichte einer magischen Kunst. Also wer sich hier tatsächlich eine Geschichte der Hexerei erhofft, der wird auch enttäuscht, weil davon Geschichte nur sehr wenig drin ist, weil eben der Schwerpunkt sehr stark gelegt wird auf die Esoterik im 20. Jahrhundert. Was ja auch okay ist, das kann man ja machen. Aber es ist eben keine historische Darstellung in dem Sinne.
Und das, würden Sie sagen, ist problematisch. Kann man denn anhand des Buches trotzdem so eine Art Knackpunkt benennen, also an dem sich das gedreht hat, das Bild von der bösen, warzigen Hexe zur Verführerin?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, deswegen ergibt sich auch dieser starke Schwerpunkt auf das 20. Jahrhundert, weil wir eben um 1900 so einen Schnittpunkt feststellen können, wo eben eine Romantisierung der Hexenfigur einsetzt, auch in der Kunst und Literatur und Lyrik und so weiter. Und deswegen sieht man eben auch in diesem Buch, was es quasi programmatisch vorhat, wenn die meisten Werke ab 1900 sind, weil es eben sehr versucht, diese positive Darstellung zu betonen und das Negative so ein bisschen kontextuell nebenbei abhandelt.
Okay, dann bleiben wir vielleicht gerade im 21. Jahrhundert beziehungsweise im 19. Inwiefern ist denn Hexenkunst auch feministisch oder selbstermächtigend? Denn ziemlich zu Beginn des Buches gibt es ein Zitat von Yoko Ono, das heißt, I'm a witch, I'm a bitch. Mir egal, was du sagst, meine Stimme ist echt und ich sage die Wahrheit. Mir ist ganz gleich, ob dir das passt oder eben auch nicht.
Ja, wir haben hier eine Umkehrung quasi des negativen historischen Begriffs, nicht wahr? Also wenn wir uns den Hexenbegriff anschauen, ich würde sagen, das kann man in zwei, vielleicht sogar nicht unbedingt historisch aufteilen, sondern eher, ob wir von der Hexe als Fremd- oder als Selbstbeschreibung sozusagen sprechen, weil es in der Fremdbeschreibung eher ein negativer Begriff ist, meistens oder oft, wo es eben eine bedrohliche Frau ist, die irgendwie mit Maßlosigkeit und Sünde und sowas, das kommt natürlich auch alles aus dem katholischen Zusammenhang, mit unbändiger Sexualität, die dann wiederum bedrohlich ist, weil es natürlich auch in der frühen Neuzeit gerade immer Männer sind, die weibliche Hexen verfolgen. Das heißt, die eigene Sexualität wird dämonisiert und der Frau sozusagen die Schuld daran gegeben, weil sie das auslöst und diese ganzen Sachen. Und das wird dann eben gekippt in der Selbstbeschreibung als Hexe, wo dieses negative Narrativ umkippt in diese Ermächtigung, dass es plötzlich um eine weibliche Selbstbestimmung geht und Insubordination. Also es ist eben die unbändige Frau mit der befreiten Sexualität plötzlich, die macht, was sie will, die außerhalb der Gemeinschaft steht, aber auch wieder im positiven Sinne, dass sie eben sagt, ich brauche euch gar nicht, ich mache mein eigenes Ding, ich bin individuell und eigensinnig. Und die Hexerei gibt eben sozusagen ein Instrument an die Hand, das selbst zu machen. Und das lässt sich historisch auch ein bisschen zurückführen auf die Hebammenfigur. Also wenn wir davon ausgehen, in der frühen Neuzeit wurden natürlich nicht nur, aber eine Berufsgruppe, die eben der Hexenverfolgung stark zum Opfer gefallen ist, waren die Hebammen. wo man natürlich sagen könnte, die sind deswegen gefährlich, weil sie das Patriarchat untermauern, indem sie Frauen die Macht quasi geben, über Geburtenkontrolle plötzlich zu entscheiden. Also weil sie natürlich nicht nur bei Geburten geholfen haben, sondern selbstverständlich auch bei Abtreibungen. Mhm. Und deswegen ist das eine Figur, die eben das Patriarchat untermauert und deswegen sozusagen zur Bedrohung wird. Ich war also, da haben wir auch schon so eine historisch angelegt, so eine Kippfigur von, man sieht aus verschiedenen Perspektiven, ist sie entweder eine Bedrohung oder eine mächtige Frau, die ihr Leben selbst unter Kontrolle hat.
Dann lassen wir uns da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auf das Buch eingehen. Zu sehen ist zum Beispiel das Bild von Salvatore Rosa, ein italienischer Zeichner aus dem Jahr 1646. Das ist die Zeit der historischen Hexenverfolgung. Er hat das Bild The Witch gemalt. Man sieht eine Frau mit nassen, langen, weißen Haaren, halb nackt, die ein Buch auf ihren Knien hat, in dem sie liest. Unter ihren Füßen befindet sich auch ein Blatt Papier und umgeben davon sind Kerzen in so einer Art Halbkreis. Inwiefern ist dieses Bild typisch und was soll es aussagen?
Ja, das ist hier ein Bild, was eben zum Höhepunkt sogar der Hexenverfolgung im Dreißigjährigen Krieg entstanden ist. Wo eben Hexen oft für wirtschaftliche Not, für Missernten und so weiter verantwortlich gemacht wurden, also klassische Sündenbock-Figur. Und was wir hier sehen, ist eine eben für die Zeit sehr typische Darstellung, also die eine isolierte, arme, alte Frau darstellt. Sie ist irgendwie halb nackt, also auf jeden Fall nicht wohlhabend. Und das waren natürlich genau die Opfer. Also es ist nicht so ganz korrekt. Das hat mich ehrlich gesagt in dem Buch auch so ein bisschen gestört, dass es so sehr auf die Frau fokussiert ist. Also wie gesagt, das kann man auch wieder machen. Das ist aber programmatisch, weil natürlich beide Geschlechter der Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Es sind zwar überwiegend Frauen gewesen, aber das ist auch regional unterschiedlich. Je nachdem, wo wir hinschauen, sind es auch überwiegend Männer. Jedenfalls der Großteil der Opfer waren sozial ausgegrenzte, oft Witwen, also deswegen Frauen, die eben auch verarmt waren und oft betteln mussten, Kräuterkundige und Heilerinnen. Und das sehen wir eben in diesem Bild sich niederschlagen, dass wir diese nicht sexualisierte, im Gegenteil maskulinisierte Darstellung, also eine Frau, deren Sexualität negiert wird und ins Gegenteil verkehrt, die auch typische Symbole der Hexenikonografie um sich herum hat, also diesen Kreis aus Kerzen, der zur Dämonenbeschwörung benutzt wird, die Zeichnung mit dem magischen Symbol unter ihren Füßen und das Zauberbuch, in das sie hineinstarrt. Hier verbinden sich also folkloristische und theologische Vorstellungen aus der Zeit mit eben auch einem typischen Opfer der Hexenverfolgung.
Dann springen wir, wie sind die Hexenfiguren in der Popkultur des 20. Jahrhunderts angelegt?
Ja, sehr unterschiedlich wäre, glaube ich, die Antwort. Klar haben wir hier keine bösen Hexen in dem Sinne, aber wir haben trotzdem eine Einteilung in gute und böse Hexen und Zauberer, die auch schwarz und weiß tatsächlich dargestellt werden. Wir haben männliche Hauptfiguren, die diejenigen sind, die quasi um die wichtigen Dinge kämpfen, um die Macht. Das sind alles Männer und die Frauen sind die Sidekicks. Also hier kann man sich trotzdem fragen, ist denn tatsächlich so viel passiert und haben wir hier wirklich ein Feiern der weiblichen Hexenfigur? Also ja, finde ich fragwürdig.
Also für wen ist das Buch?
Ich glaube, das Buch ist für alle, die sich für Hexerei interessieren, vor allem für die Kunst, also für diese esoterische, mystische Kunstrichtung, in der Hexen abgebildet werden und Hexenrituale abgebildet werden. Man lernt hier tatsächlich auch was über Hexerei, aber eben aus zugeschnitten auf diesen sehr relativ engen Bereich von esoterischer Hexerei, Hexenpraxis im Sinne von positiv besetzter Rituale, die Frauen vollziehen, um sozusagen ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Sowas in dem Sinne, das möchte das Buch und das bekommt man hier auch. Was man nicht bekommt, ist eine tatsächlich eine historische Darstellung, die sich auch für die Geschichte interessiert, sage ich mal. Aber es ist ein sehr schöner Bildband und man erfährt auch viel über die Praxis an sich, weil es auch eben zu allen möglichen Elementen der Hexerei und zu Ritualen und Feiertagen und so weiter kurze Darstellungen gibt, die also so eine Art Überblick darüber geben, was da eigentlich passiert und woran geglaubt wird, sage ich mal.
Sagt Dr. Katharina Rein, Medienwissenschaftlerin, über Witchcraft. Das Buch gibt eine Einführung in die komplexe Geschichte der Hexenkunst. Erschienen im Taschenverlag in der Library of Esoterica, kostet 30 Euro. Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt's über unseren Kompressor-Podcast. Findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Abonnieren und natürlich auch in der Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.